Kind wünschen mir einen tollen Morgen. Und uns wünsche ich das auch. Danke, Musikteam. Das stimmt uns ein. Man ist so reichhaltig sein. Vielleicht sollten wir heute Morgen eine ultra kurze Predigt haben. Weil ich habe das Gefühl, wir haben von so vielen verschiedenen Seiten schon Ermutigung, Zuspruch, ein bisschen Ermahnung auch. Zuteilt bekommen, das tut gut. Aber vielleicht werden wir doch noch mal einen Moment still. Ich würde Gott gerne darum bitten, dass wir die Story, wir lesen heute aus einer Selektion von Bibeltexten raus diverse. Und ich würde hoffen, dass aus dieser Selektion raus das Richtige für dich dich anspricht und abholt dort, wo du bist. Um ehrlich zu sein, das ist immer ein bisschen ein Konflikt. Ich glaube, es geht allen Predigern gleich. Es ist gar nicht möglich aus menschlicher Perspektive, ein Menü, ich sage es jetzt mal so, ein geistliches Menü zuzubereiten, wo jeder sagt, ja, das schmeckt mir, das ist nach meinem Geschmack. Das geht eigentlich fast nicht. Das ist so ein die übernatürliche Dynamik von einem Gottesdienst. Das kann nur Gott bewirken. Und so würde ich gerne kurz bitten, dass er genau das machen will für dich. Und für mich auch. Wir bleiben sitzen dazu. Jesus, wir wollen dir danken für die gemeinsame Zeit. Und wir wollen dir danken, dass das, was wir jetzt gerade gesungen haben, auch wenn wir das manchmal gar nicht glauben können, dass du grenzenlos bist. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Weil wir haben Grenzen. Und die sind uns nur zu schmerzlich bewusst. Immer dann, wenn wir ein Seich machen. Immer dann, wenn wir jemanden enttäuschen oder enttäuscht worden sind. Oder wenn etwas nicht so läuft, wie wir es gewünscht haben. Und so sind wir hier heute Morgen eine bunte Schar von deinen Leuten, um die du bekümmert bist. Und ich will dich herzlich bitten, dass du jedem von uns das würdest geben, was wir nötig haben, das, was wir hören sollten und das, was uns stärkt und tröstet. Wir bitten es in deinem Namen. Amen. Es gibt eine Harvard-Studie. Und zwar ist das ein extrem lang, die ist über 70 Jahre, hat man die durchgeführt und immer wieder ergänzt. Und in dieser Studie ist es darum gegangen, dass man der Frage hat wollen nachgehen. Über das haben wir auch schon diskutiert. Aber da habe ich es jetzt noch besonders interessant gefunden. Man ist der Frage nachgegangen, was macht Menschen glücklich? Kleine und grosse, eigentlich querbeet. Und der George Valiant, der Studienleiter, der ist dann irgendwann im Verlauf dieser Studie ist der gefragt worden, was er denn herausgefunden hat. Das ist immer noch gut, oder? Wenn man nicht nur Daten zusammentreibt, aber nachher zuletzt sich auch fragt, was ist denn das Resultat? Seine Antwort war kurz und prägnant. Er hat gesagt, das Einzige, Zitat, das Einzige, was im Leben wirklich zählt, sind deine Beziehungen. Denke mir das nach. Stimmt das für dich? Das Einzige, das, was letzten Endes bleibt, sind Beziehungen, die du angeknüpft hast. Beziehungen zu anderen Leuten. Jetzt Neurobiologen, das ist ein interessantes Völkchen, die haben herausgefunden, dass Sozialisierung auch Hirn gesteuert sei. Schau die gelbe Zone, das ist ein Hirn an der Wand zu, die gelbe Zone, Körpersgefühlsphäre, somatosensorische Rinde. Also wenn du Empfindungen hast, wenn du bluffen willst, kannst du sagen, meine somatosensorische Rinde gibt mir ein Signal für dich. Das ist hirngesteuert. Interessanterweise, Beziehungen, finden Neurobiologen heraus, haben neurale, das heisst nervlich, bedingte Connections. Und das war Daniel Goleman, der es so zusammengefasst hat. Er hat gesagt, eine der grundlegenden Entdeckungen der Neurobiologie ist die Feststellung, dass wir neural vernetzt sind, um uns zu verbinden. Wir sind neural, nervlich vernetzt, damit wir Beziehungen eingehen können. Ganz erstaunlich war, das zu lesen. Jetzt, Fachleute sagen, dass eben die Hirn, das Hirndesign, Tatsache, wie wir konstruiert sind, uns befähigt, überhaupt in Connections einzutreten. Wir sind sozusagen, wir können es so formulieren, wenn du es ganz einfach sagen, wir sind unausweichlich auf Beziehungen angelegt. Ob ich das eigentlich will oder nicht. Die Vertragung ist entsprechend. Und weißt du, was interessant ist? MRI, Magnetresonanz-Imaging, Untersuchungen haben bestätigt, die haben das bestätigt, dass das Hirn auf unser soziales Umfeld reagiert. Man kann die Areale reizen. Warum? Lass mich es anders formulieren. Warum empfinden wir so intensiven Schmerz, wenn wir eine nahestehende Person verlieren, auf irgendeine Art? Das ist kein Softwarefehler in unserer Hirnarchitektur. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Fähigkeit derart intensiven Schmerz und eben beides, nicht nur physischen, sondern psychischen Schmerz, können zu erleben, das ist das zentrale Merkmal von unserer zutiefst sozialen Wesen. Wir nehmen es einfach mal so zur Kenntnis. Das hat sehr medizinische Gründe. Jetzt bringen wir das auf die praktische Ebene runter. Frage. Wie viele Freunde hast du? Irgendwas gesagt, von dir wissen wir es. Und wenn du ehrlich bist, dann wirst du vermutlich auch sagen, sind sehr, sehr wenige. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Gelegenheitsbekanntschaften. Wenn wir von Freunden reden, meine ich nicht irgendeine oberflächliche Beziehung. Ich rede von guten, engen, verlässlichen, verbindlichen Freunden. Und da haben die meisten von uns sehr wenige. Und das ist in einer christlichen Gemeinschaft drin, nicht anders. Das ist einfach eine Realität. Du magst, die von uns, die auf Facebook sind, du magst hunderte von Facebook-Freunden haben. Und das ist ja schön. Und das streichelt ja unser Ego, wenn man so bekannt ist, dass man eine totale Liste kann zusammenstellen kann. Aber echte Freundschaften, um die geht es heute Morgen. Lass mich es von einem anderen Winkel noch anschauen. Wie erklären wir uns das? Dass wir auf Beziehungen angelegt sind, sozusagen für Beziehungen programmiert sind und uns doch oft so schwer tun damit. Wie klärst du dir das? Gute Diskussionsfrage für Kleingruppen. Jetzt das alle macht, dass wir einen biblischen Text uns vor Augen führen können. Wenn du eine Bibel bei dir hast, das wäre in der Sprüche, der erste Text, den wir anschauen, Sprüche 17. Salomo macht eine Aussage, übrigens sehr viel, in den Sprüchen über Freundschaften. Er macht die Aussage. Er sagt, er formuliert sie so, auf einen Freund, auf einen echten, kannst du dich immer verlassen. Und zwar nicht nur, wenn das Wetter schön ist, sondern wenn es dir schlecht geht. Dann ist er für dich wie ein Bruder. Ein bisschen später formuliert er so, viele sogenannte Freunde, die schadet dir. Es gibt Leute, die du in diese Kategorie einstellen willst und irgendwann merkst, die tun mir gar nicht gut. Das gibt es auch. Ein wirklicher Freund steht zu dir mehr als ein Bruder, sagt Salomo. Das Thema Freundschaft ist zentral in der nächsten Phase der David-Biografie. Wir gehen, wenn du als Gast da bist, übrigens herzlich willkommen. Wir freuen uns immer an Gäste. Wir sind in einer kleinen Serie, das ist eine biografische Serie über eine der Figuren im Alten Testament, die sehr prägend war, der David. Und heute geht es um die Beziehung zu dem Jonathan, den jeder in der Leitung bereits schon gesagt hat. Das ist vermutlich eine der bekanntesten, berühmtesten Freundschaftsbeziehungen im Alten Testament überhaupt. Und wir überdenken nur ganz kurz vier Aspekte. Jetzt, wenn du dich manchmal einsam fühlst, wenn du manchmal das Gefühl hast, ich will eigentlich eine echte, tiefgreifende, verbindliche, freundschaftliche Beziehung, zumindest das eine Person. Gott, das ist ja nicht allzu viel verlangt, oder? Wenn du sagst, ich tue mich in diesem Bereich einfach selber schwer, dann ist meine Hoffnung, dass der Text von der Story, die wir anschauen, dass der dich irgendjemand abholt, dir hilft und dich ermutigt. Das Erste, was wir feststellen, ist, dass es in dieser Beziehung zwischen diesen beiden, und lass mich das einfach vorwegnehmen, es gibt Leute, die beschreiben die Beziehung zwischen dem David und dem Jonathan als eine homosexuelle Beziehung. Ha, 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 ha. Total lächerlich. Wenn du diesen Text anschaust, die Texte anschaust, die wir anschauen miteinander, das kann man auf keine Art und Weise so konstruieren. Das war eine tiefgeistliche Beziehung. Sie hat Auswirkungen gehabt, dass sie gekühlt haben miteinander, wo sie festgestellt haben, es geht zu Ende und es geht gewaltsam zu Ende, die Beziehungen. Also du kannst getrost von deinen Listen streichen. Die Beziehung zwischen diesen beiden wird beschrieben. Und was sich abspielt, wie beschrieben, nachdem der David den Philister umgekleidet hat, den Goliath, da wird von dieser Freundschaft erzählt. Und wir lesen das im 18. Wir sind im 18., 19. und 20. Kapitel so ein bisschen punktuell. Wir lesen im 18. Kapitel, das wäre, wenn du selber nachlesen willst, im 1. Samuel 18, die Verse 1 bis 4, Anfang vom Kapitel. Da heisst es ganz schlicht und einfach, nach dem Gespräch trifft der David den Jonathan. Der Jonathan ist klargestellt der Sohn vom König Saul. Vom ersten Augenblick an, das ist jetzt ein bisschen das, Inge, was du gesagt hast, das gibt's, die spontanen Connections. Vom ersten Augenblick, wo die sich treffen, liebt der David auf eine ganz spezielle Art und Weise. Chemie, wo Connection bewirkt. Es heisst ausdrücklich, er liebt ihn mehr als sein eigenes Leben. Das ist eine Qualität, die besonders ist. Jetzt der Saul, der hat ziemlich bald entdeckt, dass das mit dem David eine interessante Sache ist, dass es ein fähiger Mann ist, dass der sehr gut eingesetzt werden kann am Hof. Er behaltet ihn, er lässt ihn nicht mehr heimgehen. Und der David und der Jonathan, die schliessen sogar ein Bündnis. Die formalisieren den ersten Eindruck. Sie schwören sich eine ewige Freundschaft. Entschuldigung. Der Jonathan macht ein Statement. Ich finde das ein außerordentliches Statement. Der Jonathan sagt, David, du bist mir so viel wert wie mein eigenes Leben. Und das ist nicht einfach ein Klischee-Sprüchli. Er sagt das nicht einfach so salopp daher. Aber er gibt ein Backup für das. Er zieht seinen Mantel aus, um das zu bestätigen. Er gibt ihm seine Waffenrüstung. Er schenkt die dem David. Und dazu noch sein Schwert. Das ist vermutlich das kostbarste, das wertvollste, das außerordentlichste Schwert im ganzen Land. Seine Waffen, der Bogen und sein Gürtel. Also bitte überleg mit mir, der Jonathan, der Sohn vom König Saul, ist der Nächste in der Reihenfolge, der auf den Thron kommen würde. Das ist der Kronprinz. Er ist der Thronanwärter. Er ist gleichzeitig wie der David ein mutiger Kämpfer gewesen. Er hat in der Schlacht von Michmas das unter Beweis gestellt, dass er mit Waffen umgehen kann und dass er ein couragierter Typ ist. Der Jonathan hat gleichzeitig gesehen, was der David mit dem Goliath dargestellt hat. Die beiden haben synchronisiert. Die beiden haben ähnliche Interessen, ähnlichen Mut gehabt. Er sieht, der Jonathan sieht einen Gesinnungsfreund in dem David. Er ist wie er ein Kämpfer, ein Patriot und wohlverstanden. Durch und durch gottesfürchtig. Das ist die geistliche Connection. Aber da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Wörtlich heisst es, wo er das Bündnis macht, wörtlich könnte man den Text so übersetzen, da verband sich, da verknüpft sich die Seele vom Jonathan mit dem David, seiner Seele. Also die sind nicht nur Sinnesverwandte, die sind seelenverwandt. Toll, wenn du mit so jemandem in Berührung kommst. Vom Jonathan, wie gesagt, wir haben es gelesen, dass er den David mehr liebt als sein eigenes Leben. Jetzt musst du wissen, der umgekehrte Fall gilt nicht. Das wird nie vom David gesagt. Einem Jonathan gegenüber. Durch die ganze Story hindurch, wenn du die 3 Kapitel anschaust, ist es immer der Jonathan, wo da die Initiativen ergreift. Die Freundschaft ist nicht eine völlig ebenbürtige, interessante Feststellung. Und darf ich es einfach so sagen, auf dem defleckten Planet, wo wir leben, gibt es das nicht. Eine total ebenbürtige Beziehung, probier wie du willst, ist in einer gefallenen Schöpfung nicht möglich. Der David hat vermutlich nie ganz erfasst, wie tief die Zuneigung von dem Jonathan für ihn war. Die beiden schätzen, lieben, estimieren einander, aber am Jonathan seine Freundschaft war umfassender, offensichtlich. Jetzt, um das einfach nochmal zur Kenntnis nehmen, das ist eine Tatsache, mit der wir alle auch leben. Heute noch. In fast jeder Beziehung, überprüf dich selber, in fast jeder Beziehung wird eine Person ein bisschen mehr investieren als die andere. Das dürfen wir so stehen lassen. Gott hat gewusst, schauen wir es so an, Gott hat gewusst, dass der David in dem Moment, in dieser Phase von seinem Leben, dass er einen Freund braucht, hat er gebraucht und er gibt ihm den Freund. In der Person von dem Jonathan. Jetzt, vielleicht stellen wir noch die Frage, den Schlusssatz. Wieso gibt er ihm seinen Mantel, seine Waffe und seinen Gurt? Der Mantel war höchstwahrscheinlich Signet vom Kronprinz. Das Identifizierungsmerkmal. Er hat Tatsache symbolisiert, dass der Jonathan Thronanwärter ist. Und indem er am David den Mantel und sein Schwert übergibt, sagt er indirekt, David, ich weiß, dass du eines Tages der König wirst sein. Hat er realisiert. Du bist es, ich nicht. Der Jonathan hat das Problem nicht gehabt, das sein Vater hatte. Neid und Eifersucht, Geltungsbedürfnis. Leute, wenn ein Mensch muss, im Mittelpunkt stehen. Wenn ein Mensch muss haben, was Öffentlichkeit bewirkt, mach dich darauf gefasst, dass das irgendwann zu Problemen führt. Beim Saul hat es zu katastrophalen Konsequenzen geführt. Der Jonathan war anders. Und ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass er kann so vorgehen, er gibt seine Insignien ab und kann zum David sagen, du bist es. Ich würde mich dir irgendwann sogar unterstellen, hat er so vorgehabt. Leute, wie total anders ist das bei uns. Total. In unseren Freundschaften, wenn wir doch ehrlich sind, in unseren Freundschaften ist oft, sehr oft, eine versteckte Konkurrenz da. Wir zählen. Wir schauen. Wir vergleichen. Übel, aber wir machen es. Eifersucht hindert uns daran, Beziehungen zu vertiefen. Das geht dir nicht anders als mir. Wenn du merkst, dass jemand sich immer irgendwann mit ihnen Konflikte bringt, weil er das will, was du hast, oder nicht zufrieden ist mit dem, was er bekommen hat. Wenn Neid und Eifersucht irgendwann greifbar ist, wirst du dich über kurz oder lang in dieser Beziehung oder in dieser Freundschaft nicht mehr wohlfühlen. Also ich finde das eine außerordentlich erstaunliche Tatsache. Wir, der Jonathan, so wie er sich verhalten, ist so kontrastreich zu uns. Wir zählen die Punkte. Wir registrieren Tore, wo wir schiessen. Und wir erzählen gerne von uns, was wir alles geleistet haben. Lächerlich. Eigentlich lächerlich. Der Jonathan hat sozusagen seine Torliste vorgeschmissen. Er hat das Beste im Leben von dem David. Selbst wenn das heisst, dass er selber nicht mehr im Rampenlicht steht. Stell dir das vor. Das ist Charakter. Also. Die Verbindung, haben wir kurz versucht zu beleuchten, erzählt nicht. Die Zahlen sind für ihn nicht wichtig. Der Jonathan hat sein Herz verknüpft mit dem David und hat sein Wohl. Er hat seinen Erfolg primär wollen. Nicht nur das, wo es komplex wird, wo es schwierig wird, bewahrt er ihn. Freunde machen das füreinander. Der nächste Abschnitt tut den Charakter von Jonathan noch weiter aufdecken. Wir haben gesehen, wie eifersüchtig das sein Vater war. Der Vater war zuletzt so total auf alles fixiert, was David macht, dass er paranoid geworden ist. Der ist buchstäblich durchgetrüllt. Eifersucht hat ihn innerlich aufgefressen. Wir haben über das geredet. Der hat nur noch für ein Ziel gelebt. Wie kann ich den David zum Weg ausräumen? Der steht mir vor der Sonne. 6-mal versucht er ihn umzubringen. Das bringt seinen Sohn in eine unmögliche Lage. Lassen wir es miteinander. Schau, was weiter passiert. Der Jonathan hat ein veritables Problem. Der Saul macht vor seinem Sohn, Jonathan, und vor seinem Hofstaat, macht er nicht einmal ein Geheimnis daraus. Der versucht, das nicht einmal irgendwie zu verstecken. Er will den David umlegen. Der steht zu dem. Und dann nochmal heisst es, der Jonathan liebt den David sehr. Und darum warnt er ihn. Das ist ihm wichtig. Ein Freund wird besorgt reagieren, wenn er Gefahr für den anderen sieht. Er warnt ihn, bist vorsichtig, sagt er zu ihm. Mein Papa will dich umbringen, es ist besser, wenn du dich morgen gar nicht mehr zeigst. Du dich verdünnisieren, such dir draussen ein Versteck, verhalte dich ruhig, ich werde morgen mit meinem Papa unterwegs sein. Ich gehe aufs Feld, ich begleite ihn. Und sobald wir in die Nähe von deinem Versteck kommen, will ich mit ihm über dich reden. Ich will versuchen herauszufinden, wie ist die Sachlage, wie schmeckt der Wind, wie geht das weiter. Ich werde versuchen, für dich einen Weg zu finden, dass es eine Zukunft gibt am Hof für dich. Also der Text berichtet, wie der Jonathan seinen Freund vor seinem eigenen Vater verteidigt. Wie er ihn daran erinnert, dass wir haben rein vom Volumen her nicht Zeit, um den Text im Detail näher anzuschauen, aber er erinnert ihn daran, dass er den Goliath besiegt hat. Was ist los mit dir, Vater? Der hat seinen Leistungsausweis gebracht. Und wenn du den Mann umbringst, wirst du unschuldiges Blut vergüssen. Bist du dir das bewusst, Papa? Ein Sohn-Vater-Gespräch, das sicher nicht ganz einfach war. Was heisst es, wenn du deinen Freund schützt? Wir stehen ohne uns zu schämen für unsere Freunde ein. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn der Weg eng ist. Wenn jemand angeschossen wird. Vor allem, wenn er von hinten angeschossen wird. Die ganze perfide Tour. Immer eine perfide Tour. Leute, Freunde, die hinter dem Rücken voneinander agieren, sind keine Freunde. Das ist perfid. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht in der Gemeinde. Ich hoffe, die wiederholen sich nie, je wieder. Freunde, auch wenn es schwierig wird, die sind ehrlich, die reden Klartext und die reden miteinander und nicht übereinander. Der Jonathan verteidigt den David. Die stöhnt, er steht ohne sich zu schämen für den David ein. Er ist bereit, seine Komfortzone zu verlassen. Das Gespräch mit seinem Vater war sicher nicht einfach. Um für einen Freund einzustehen, trete ich zu meiner Komfortzone aus. Das hat der Jonathan für den David gemacht und der David hat es nie vergessen. Wir lesen am Schluss von dieser Predigt, wie er sich verhält, als er von seinem Tod gehört. Herzzerbrechend. Das ist eine Verbindung, die entsteht. Das ist eine Bewahrung, auf die ein Augenmerk gerichtet wird. Und da geht es noch einen Schritt weiter. Da ist eine Prüfung, die er noch ins Auge fasst, die er schon bemerkt hat. Das wird ein ganz schwieriger Weg. Der dritte Punkt, die Prüfung, hat zu tun mit Risiko eingehen. Er geht für den David ein grosses Risiko ein. Die beiden verbinden ihr Schicksal. Der Jonathan sagt indirekt, wenn du runtergehst, gehe ich mit dir runter. Das ist ein Freund. Nochmal. 20. Kapitel, Vers 17. Er liebt den David wie sein eigenes Leben. Oh, für Freunde, die das von sich sagen können. Jetzt musst du wissen, der David ist unterzwischen überzeugter als der Jonathan, dass die Rechnung nicht aufgeht. Es gibt keinen gemeinsamen Weg mit dem Saul. Der Saul, der David ist sich völlig im Klaren, der Saul wird seine Meinung nicht ändern. Schlimm, wenn man das feststellen muss. Der königliche Hof muss er unverzüglich verlassen. Er ist jetzt persona non grata, wie wir würden sagen. Ein Unwillkommener, als ein berühmter Kämpfer, als, wir würden sagen, eine gottesfürchtige Person, als ein sozial kompetenter Mensch. Unerwünscht am Hof. Der Jonathan dauert das. Er versucht, ein letztes Mal die Situation mit seinem Vater zu retten. Und er heckt ein kleines Blendchen aus. Und das Blendchen ist beschrieben im 1. Samuel 20. Wir lesen den Text nicht, die Verse 18 bis 23. Du könntest das nachlesen. Er schickt seinen Knappen sind Waffenträger, der schiesst einen Pfeil und je nachdem, wo der Pfeil landet, ist das ein Signal für den David, der sich im Versteck nur noch bewegen kann, wie die Geschichte weitergehen soll, muss flüchten oder kann bleiben. Es geht darum, durch ein kleines Testmanöver festzustellen, ob der Saul noch eine Chance gibt, ob die Beziehung allenfalls. Doch, es geht um ein Neumondfest, das da im Spiel ist. Details interessieren nicht so sehr als die Tatsache, dass sich der Jonathan nochmal risikoreich einsetzt. Freunde, macht das füreinander. Die gehen Risiken ein. Jetzt, wo der Jonathan, nachdem er das mit dem David besprochen hat, zu seinem Vater zurückgeht, sieht der Alt nur noch rot. Lies es mit mir. Das ist ein unglaublicher Typ. Wohlverstanden. Der war von Gott gesalbt, der war von Gott eingesetzt, der hat einen Teil im Plan Gottes gehabt. Und er macht den grössten Mist. Bitte, bist nicht überrascht, wenn Christen Blödsinn machen. Wir haben eine alte Natur in uns. Und die schlägt immer mal wieder durch. Darum müssen wir reden miteinander. Darum müssen wir mit offenen Karten spielen, wenn es ein Problem gibt. Wo der Saul das gehört, packt in den Jähzorn. Er brüllt den Jonathan an, du Hurensohn! Das ist deutsch und deutlich. Ich mag deutsche und deutliche Sprache. Da ist ganz klar. Die Würfel sind gefallen. Meinst du eigentlich, sagt er, ich hätte noch nicht geschnallt, dass du mit dem Sohn von Isa, mit dem David, unter einer Decke steckst und gemeinsam in Sachen machst? Schämen solltest du dich. Junge, was ist los mit dir? Sagt der Alt zum Jungen. Auch deine Mutter, die so einen Nichtsnutz zur Welt gebracht hat, sollte sich schämen. Er geratet außer Rand und Band. Ich schätze Bibel. Weil sie ihre Heroes nicht weich zeichnet. Weil sie nicht das Gleiche tut. Wenn du Christ wirst, dann ist nachher alles süß und Zuckersahne. Überhaupt nicht. Das ist der Beruf Gottes, der sich total, total verkehrt verhaltet. Völlig. Der Jonathan traut seinen Ohren nicht, dass der alte Mann so redet. Aber er getraut sich, nochmal zu fragen. Finale, was hat er denn gemacht, der David? Warum soll er hingerichtet werden? Warum trachtest du ihm nach seinem Leben? Als Antwort, weißt du, was der Saul macht mit seinem eigenen Kind? Sein eigener Sohn. Das zeigt dir, wie durchgeknallt er ist. Als Antwort schleudert er würdig seinen Speer nach seinem Sohn, um ihn umzulegen. Da ist keine Rationalität mehr da. Spätestens jetzt realisierte Jonathan, der Zug ist abgefahren. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Am nächsten Morgen warnt er seinen Freund und es gibt die bewegende Abschiedsszene. Lesen wir es doch miteinander. Das wäre jetzt im 20. Kapitel, die Verse 41 bis 42. Er wirft sich, der David wirft sich vor einem Jonathan auf den Boden. Er verbeugt sich dreimal, Respekterweisung. Er ist der Kronprinz, immer noch. Sie küssen sich zum Abschied, beide kommen Tränen. Und während der David heftig heult, sagt der Jonathan die unglaublichen Worte zu ihm. Er sagt, geh in Frieden, David. Vergiss einfach nicht, dass wir uns im Namen von unserem Gott geschworen haben. Und was wir geschworen haben, gilt, auch wenn unsere Wege sich jetzt trennen müssen. Auch wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen. Verbindung. Bewahrung. Prüfung. Freundschaften werden geprüft. Und dann kommt das Beste und mit dem schliessen wir ab. Das finde ich das, was fabelhaft ist, weil es mit unserer Vision, weil es mit unserem Statement zusammenhängt. Im Ega steht für Ermutigen im Glauben. Ich brauche das. Du auch? Ja, das brauchen wir. Denkst du, dass der David das braucht hat jetzt? Sein Leben wird jetzt, lass mich es nicht sagen, keibe kompliziert. Keibe kompliziert. 1. Samuel 23 wert ein letzter Blick auf die Beziehung zwischen diesen beiden. Und inzwischen ist viel Zeit vergangen, Monate, eventuell Jahre. Der David ist längstens vom Hof gejagt worden, ist ausgeschlossen vom Umfeld vom Saul. Er ist jetzt nichts anderes mehr als ein Bandit. Man kann es nicht anders sagen. Ein Flüchtling. Ein gehetzter Mensch. Ein gejagtes Tier. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn Christen die gleichen tun, wie rund alles läuft in ihrem Leben. Ich kann es nicht auf das hinzuweisen. Da haben wir eine der zentralsten Figuren in der ganzen Bibel. Und seine Biografie ist oberproblematisch. Wir werden sie noch ein bisschen verfolgen. Weil das ist die Realität. Gott hat uns kein Bett voll Rosen versprochen. Du löst ein Problem, garantiert kommt schon das nächste. Du brauchst Gottes Hilfe und ich auch. Weil das Leben auf diesem Planeten ein komplexes und nicht ein simplistisches A plus B schwarz und weiß ist, wie wir manchmal gerne den gleichen tun. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du Frieden, Freude und Teigkuchen kannst du sowieso sparen. Aber auch Frieden und Freude nicht immer. Ostern ist Freudenfest, das zelebrieren wir. Aber da in dieser Biografie gehen wir einfach einen biblischen Text nach, was jetzt weiterläuft. Er ist eine gehetzte Person. Er lebt jetzt. Musst du dir vorstellen, an einem der trostlosesten Orte in Israel, im Süden, Richtung Negev. Das wird ganz schlicht und einfach so beschrieben. In der darauffolgenden Zeit haltet sich der David, das ist so oberflächlich, wenn ich es jetzt so mal sagen darf, du musst da hinter die Zeilen lesen. Das ist einfach eine banale Beschreibung, oder? In diesem Zeitraum haltet er sich in den unzugänglichen, hübschen Bergen der Wüste Sif aus. Dort ist er versteckt. Die Wüste Sif ist abgesifft. Dort ist es heiss. Und die Berge in der Wüste Sif, die sind alles andere als Ausflugsorte. Eine gottverlassene Gegend. Und er zieht, musst du dir das so vor, das musst du in den Text hier sehen. Der zieht, der David zieht von Ort zu Ort als Nomad. Wo hat er den Food her? Wo nimmt er das Wasser her? Wüste, 40, 45, 50 Grad im Schatten. Er ist unterwegs nur in der Nacht. Risiko, weil das alles mit seinen Truppen unterwegs. Er ist immer auf der Hut. Er sucht stetig nach einem Versteck. Was für ein Leben. Für einen gottesfürchtigen Mann, wohlverstanden. Du kannst das nicht nachvollziehen, und ich auch nicht, wenn man in dieser Situation nicht selber vielleicht war. Jetzt ist der David schon so lange auf dem Fluchtmodus. dass ihm, und das würde dir nicht anders gehen, und mir auch nicht, dass ihm langsam Zweifel kommen, ist doch klar. Kannst ganz sicher sein, dass der am Abend, weil er sein Nachtgebet gemacht hat, in seine Höhle zurückgekrochen ist, gesagt hat, Gott, was ist los? Gott, wo bist du? Wieso erlebe ich dich nicht? Wieso erfahre ich deine Fürsorge nicht? Du hast mich berufen als König, das hat er gewusst. Ich bin irgendjemand in deinem Plan hinein. Aber einfach, dass du es weisst, von diesem Plan sehe ich im Fall überhaupt nichts im Moment. Ihm sind Zweifel gekommen, ganz sicher. Bist du am Schlafen? Wie lange dauert das noch? Siehst du nicht, was in meinem Leben abgeht? Es tut weh. Als dein Kind. Lass du das zu? Ach, das fliegt ins Gesicht von allem. Von mir so lieb und nett und oh, Feeling, schön Feeling. Der David hat kein Feeling gehabt. Er hat Zweifel gehabt in dem Moment. Wenn du wissen willst, wie der David denkt hat in dieser Zeit, liest den Psalm 54. Der Psalm 54 schreibt er in der Wüste Sif. S-I-F. Abgesifft. Abgesifft schreibt er einen Psalm. Vermutlich die besten Sachen, die du schreibst, sind die Sachen, die du schreibst, wenn es dir nicht so gut geht. Psalm 54. Jetzt stell dir vor, genau in diese Krisensituation hier taucht der Jonathan auf. Das ist ein Freund. Wie ist der auf den David gestossen? Wie hat er ohne Karte gewusst, ohne GPS gewusst, wo er sich aufhält? Wie ist er um die Truppen herumgekommen, auf den König Saul? Der ist mit einer Armee unterwegs. Der Text sagt das nicht. Wir lassen das einfach stehen. Er findet ihn. Ein Freund. Ein Freund. Ein rechter Freund. Wie dich finden, aufsuchen und finden. Wenn du in der Not bist. Tatsache ist, der Jonathan kreuzt genau zur richtigen Zeit auf. Und man könnte es vielleicht so formulieren, wenn du alles andere vergissest von dem heutigen Morgen. Das Markenzeichen für einen echten Freund ist das, dass er da ist, wenn es keinen Grund gibt, zum da sein. Nur da sein! Jetzt, wo der, wir haben sogar den geografischen Marker da, wo der David in dem Umfeld in Horesha, das ist ein Ort in dieser Wüste, wo er sich dort aufhält, kommt er, so wird es beschrieben, kommt Jonathan zu ihm. Und was macht er? How are you? Er ermutigt David. Und wie macht er das? Das sagen wir immer wieder, es ist gut, wenn man einander gegenseitig ermutigt. Vielleicht müssen wir mal erklären, wie man das macht. Er ermutigt ihn, indem er ihm Mut macht. Gib nicht auf, David. Gib nicht auf. Vertrau darauf, dass der Gott, an dem du jetzt vielleicht zweifelst, dass dem seine Hilfe heimgerecht wird durchkommen. Wörtlich heisst es, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen, ist im Grundtext präziser übersetzt, er stärkte seine Hand in Gott. Ich schaue meine Hände an und ich realisiere, was ich mit denen selber mache. Und die Ermutigung hat darin bestanden, dass er ihn darauf hingewiesen hat, die Hände, mit denen du dich abmühst, jeden Tag. Die Füße, mit denen du unterwegs bist, verlass dich drauf. Gott wird dich führen. Er wird dich am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu einer Punktlandung bringen. Das ist das, was ein Freund macht. Kraft zu finden in Gott zum Weitergehen. Das ist mehr als nur Schutz. Das ist mehr als nur Verbindlichkeit. Das ist mehr als nur Prüfung. Das Beste, was wir füreinander machen können, Leute, ist dort, wo Ermutigung angesagt ist. Einander erinnern, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat. Daran erinnern, was er fähig ist. Darum das Lied, das wir gesungen haben, er ist grenzenlos. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt schau, wie der Jonathan das gemacht hat, noch ein bisschen detaillierter im 23. Kapitel und dann sind wir sozusagen durch. 23, 17. Da heißt es, hat keine Angst. Ermutigung adressiert das, was plagt. Natürlich hat er Angst gehabt. Und er macht ihn darauf aufmerksam, dass Gott einen Plan hat. Mein Vater wird dich nicht finden. Ist das eine prophetische Aussage? Woher hat er das gewusst? Er sagt ihm auf jeden Fall, David, nimm das zur Kenntnis. Es ist mein Eindruck, dass deine Angst, die du jetzt hast, unbegründet ist. Mein Vater wird nicht zu seinem Ziel kommen. Eines Tages, prophetische Aussage vielleicht, wirst du König über Israel sein und ich bin dann, so hat er sich das vorgestellt, dein Stellvertreter, das hat er sich vorgestellt. Das weiß auch Saul, mein Vater. Das ist, was er zu ihm sagt. Was für ein Freund. Und was für ein Glaube. David, du hast eine Zukunft. Zu dem Bandit auf der Flucht, sagt er. Mein Freund, du wirst es schaffen. Darf ich dich etwas fragen? Wann hast du das letzte Mal jemandem, der down, du down war? Wann hast du das letzte Mal jemandem gesagt, weißt du was? Ich nehme Anteil an deinem Weg. Und ich will dir Mut machen. Gott wird mit dir zum Ziel kommen. Egal welcher Weg. Wenn du mich im Arm nimmst und mir so etwas sagst, wie ich alle anfangen zu heulen, weil das machen wir nicht. Das getrauen wir uns nicht. Ein guter Freund macht es, er hat es gemacht. Bist nicht verzweifelt. So hat er geredet mit ihm. Du hast eine Zukunft. Gib nicht auf. Bist nicht verzweifelt. Gott ist an deiner Seite, auch wenn du nicht siehst. Du hast eine Zukunft. Eines Tages wirst du König sein und ich werde an deiner Seite dienen. Leute, das war das letzte Mal, wo die beiden miteinander geredet haben. Das ist das letzte Mal, wo David den Jonathan lebendig sieht. Die haben sich nachher nie je wieder getroffen. Das war ein Gespräch mit Gewicht. Der Jonathan hat später an der Seite von seinem Vater auf dem Berg Gilboa den Tod gefunden. Im Kampf. Und wo David Nachricht vom Tod von seinem Freund Jonathan gehört, sagt er über den Jonathan Folgendes. Mein Bruder Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust. Du warst mir lieber als der größte Schatz der Welt. Niemals kann die Liebe einer Frau ersetzen, was deine Freundschaft mir bedeutet hat. Was für Wort. Die Helden sind tot im Kampf gefallen. Unsere besten Männer haben wir verloren. Die Reaktion auf den Tod von einem Menschen, der sich ihm ausgeliefert hat, in Freundschaft. Verbindung, Bewahrung, Prüfung, Ermutigung. Vier Begriffe. Und das führt zum Schluss nochmal zurück auf das Versprechen, das sie ihnen gegeben haben. Denk an das, sagt er zu ihm, Jonathan, was wir einander versprochen haben. Der Herr ist unser Zeuge für alle Zeiten. Erinnere dich daran, sagt er, anders formuliert, könnte man so sagen, erinnere dich daran, dass Gott zwischen euch steht. Erinnere dich daran, David. Auch wenn ich mal nicht mehr da bin, Gott steht immer noch zwischen uns. Er ist die Brücke, er ist die Verbindungsbrücke. Da kann eine Beziehung gedeihen. Selbst wenn es schwierig wird. Also, Fazit, alles auf einen Nenner aber reduziert. Du sagst, oh, ich will mich nicht mehr an alles mehr erinnern, das sind zu viele Texte, zu viele Kapitel. Schon gut. Denk einfach an das. Denk an das. Du bist auf der Suche nach einem echten Freund. Du wünschst dir eine Beziehung, die verbindlich ist. Hör auf, bete dafür. Das sollte man nicht sagen als Prediger. Hör auf, bete. Aber Leute, manchmal ist Action angesagt. Bet nicht für einen Freund, bis ein Freund. Bet nicht für eine Freundin, bis eine. Komm weg vom Ego-Trip. Fang dich an, andere Menschen so bekümmern wie der Jonathan. Und du und ich, wir werden staunen. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Wir werden nie ganz verstehen, Herr Jesus, dass wir deine Freunde sein können. Das hast du bewirkt am Kreuz. Einseitig, einmalig, unwiderruflich. Du hast uns angenommen, so wie wir sind. Du lässt uns nicht so, wie wir sind. Es ist dein Plan. Du hast uns so vernetzt. Du hast uns so gebaut, dass wir unausweichlich auf Beziehungen angelegt sind. So hilf uns jetzt, dass wir die Menschen für andere sein können, die du willst. Schenke es, dass die von uns, die sich vorwiegend um die eigene Axt drehen und das vielleicht nicht einmal merken, anfangen, sich öffnen für jemand anderen. Nur eine einzige Person. Schenke es, dass die Gemeinde noch viel mehr, noch viel stärker, viel intensiver vernetzt sein darf. Und das muss nicht ein Riesennetz sein. Du kannst es schenken, dass eine einzige Person, zu denen wir eine Beziehung aufgebaut haben, im richtigen Moment, am richtigen Ort ist. Und dann sozusagen deine Stellvertretung übernimmt, in einem Moment, wo wir es dringend brauchen. Ich möchte dir bei dieser Gelegenheit danken für das Leitungsteam dieser Gemeinde. Der Reini, der Ebi, der Jörg, der Walti, der Urs und der Natus. Ich möchte dir danken für die Freundschaft, die ich von diesen sechs Männern in den vergangenen Jahren erfahren durfte. Bewahr du sie. Begleite du die Harmonie, die in diesem Team innen ist, auch in Zukunft. Schenke es, dass die viele frohe Stunden miteinander noch verbringen dürfen. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit einmal mehr für den zukünftigen Pastor bitten. Ich möchte dir danken für die Suche, die unterwegs ist, für Begegnungen, Gespräche, die stattfinden. Ich möchte, dass ich deine Hände lege. Und dich jetzt schon bitte, dass du einen Mann, eine Familie schenkst, die gut zur Kultur deiner Gemeinde anpasst, die da herzlich aufgenommen wird, wenn wir ihn entdeckt haben, wo das Leitungsteam sich freut, zusammenzuarbeiten, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen, Neuerungen anzupacken, zu sagen, danke Gott für den frischen Wind, dass die besten Jahre dieser Gemeinde vor uns liegen. Wir legen das in deine Hände und wir danken dir für die Story in deinem Buch, die uns Mut macht, nicht zu fragen, was machen meine Freunde für mich, sondern sukzessiv anfangen zu fragen, was mache ich für meine Freunde? Wie kann Gott mich brauchen im Leben von anderen? Wir danken dir dafür und er bittet dein Segen im Rest von diesem Tag. Amen.